Ja, meine lieben Leute, letzte Woche habe ich mit euch geteilt, dass jemand zu Jesus kam und zu Jesus sagte, der Mann hatte Aussatz, Lepra oder zumindest eine ziemlich starke Hautkrankheit, aber in dem Fall, glaube ich, war es Lepra. Wenn wir in der Bibel das Wort Lepra lesen, dass jemand Lepra hatte, dann muss das nicht immer Lepra sein. Das ist einfach ein Sammelbegriff auch gewesen der damaligen Zeit, dass jemand zum Beispiel einfach aktive Hautkrankheiten hatte. Ihr erinnert euch, letztes Jahr, wir haben hier gebetet in einem Gottesdienst. Gott sagt, hier in dem Gottesdienst werden verschiedene Leute sein mit Hautkrankheiten. Und wir haben hier gebetet und Gott hat in diesem Gottesdienst die Leute von Hautkrankheiten geheilt. Den Sonntag davor hatten wir gebetet für Leute, die Haarprobleme hatten. Als Gott sagt, betet für Leute mit Haarproblemen, ich musste ehrlich sagen, ich habe geschmunzelt. Ich habe gedacht, naja, wer weiß, was du da so hörst. Ne? Haarprobleme. Aber hinterher zu Hause war klar, Gott sagt, ja, ich meine das auch so. Und dann habe ich gesprochen über Haarprobleme, Ursachen. Ich habe mich ja mit so einem Thema noch nie befasst. Da habe ich festgestellt, dass Gott sich um unsere Haare kümmert. Du sagst, du hast nur noch wenig Haar. Aber kannst du mir sagen, wie viel auf deinem Kopf sind? Nein, du weißt es nicht. Dann sagst du, ich habe sowieso eine Perücke, aber weißt du, wie viel eine Perücke hat? Auch nicht, nein. Aber Gott sagt, jedes Haar auf deinem Kopf habe ich gezählt. Also ich weiß nicht, ich habe bei meinen Kindern noch nie die Haare gezählt. Bei meinem Enkel auch noch nicht. Ich liebe sie aber total. Aber wie Gott an uns interessiert ist. Und dann haben wir uns angeschaut, Hautkrankheit, Haarprobleme. Pavels Frau war aus Polen gerade da. Und wir haben hier gebetet. Gott hat sie angerührt, die Haarprobleme sind in Ordnung gekommen. Es war an dem Sonntag, man staune, an diesem Sonntag waren 17 Leute da mit Haarproblemen. So der Hammer, hätte ich nie gedacht. Und Gott hat sie angerührt im Gottesdienst. Und Leute haben mir die nächsten Woche, zwei Wochen, manche auch ein, zwei Monate. Und jemand anders, der hier war zum Beten, ich sage, und was ist jetzt mit deinen Haarproblemen? Du warst doch hier vorne beten. Oh, habe ich ganz vergessen. Gut, dass du es sagst. Es ist alles in Ordnung. Ja, ich habe gedacht, wie schnell vergessen wir auch, was Gott manches Mal so tut. Nicht wahr? Aber jetzt habe ich da so simple Sachen. Und letzte Woche haben wir angeschaut, da kam dieser Aussätzige und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus sagt, ich will. Und dann heißt es, wir haben es angeschaut, da heißt es, und er hatte großes Mitleid mit ihm. Und dieses Mitleid, das Wort Planchnitzomai, ist so, es ist so, als das Wort bezeichnet, als wenn jemand in deine Eingeweide greift, sie herumdreht und das fügt einen ungeheuren Schmerz zu. Und so sagt Jesus, wenn es einem Menschen nicht gut geht, der ihm begegnet, der zu ihm kommt, und dann sagt Jesus, so fühle ich mich, ich habe so ein Mitleid, so ein Erbarmen mit deiner Notsituation, es dreht mir vor Schmerz alles rum. Das ist Gott. Das ist Gott. Heute möchte ich mit euch teilen, dass der Herr sagt, du solltest das wissen, ich bin ein barmherziger Gott. Ich, der Herr, bin ein barmherziger Gott. Allah sagt von sich, oder seine gläubigen Nachfolger sagen, er ist der Barmherzige. Aber das ist ja nicht wirklich wahr. Er ist ganz schön brutal. Vor allem keiner, der an Allah glaubt, hat eine Zusicherung, dass er in den Himmel kommt. Denn das entscheidet Allah, wenn du dann vor ihm bist. Aber wir hier auf der Erde, der Gott, unseres Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der allein Gott ist, dieser Vater des Herrn Jesus Christus sagt, wer meinen Sohn in seinem Leben hat, dem gebe ich die Garantie, ewig bei mir sein zu können. Ist doch simpel und einfach. So. Als Marita am Standesamt war und sagt, ja, diesen Herbert, den will ich. Und ich sagte, ja, ich will sie. Da gaben wir uns die Garantie, dass wir von da an zusammengehören. Das war Garantie. Seid ihr auch schon verheiratet? Wie viele Jahre? 2006, das sei 12 Jahre schon verheiratet, kann man ja auch schon fast sagen, Ein durchwachsenes Ehepaar. So, jetzt habe ich ein Wort gesucht, bevor ich was ganz Falsches sage. Okay, alles schön. Ja, so ist das. Okay, Gott ist ein barmherziger Gott. Lass uns das mal anschauen. Ich will mal ein paar Sachen mit euch lesen. Mose, 5. Mose 4, 24. Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und er sagt zum Volk Israel, als sie damals nach 40 Jahren Wüstenwanderung in das gelobte Land einziehen sollen, in Kanaan, dann sagte er zu ihnen, wenn du Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr im Lande alteingesessen, etabliert seid und ihr zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in der Gestalt irgendeines Lebewesens und tut, was böse ist in den Augen des Herrn deines Gottes, ihn zu reizen, man kann Gott also reizen tatsächlich, so rufe ich heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf, dass ihr mit Sicherheit schnell weggerafft werdet aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet eure Tage darin nicht verlängern, sondern vollkommen vernichtet werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Also eigentlich, unsere Bibelübersetzer haben das nicht immer so korrekt wiedergegeben. Der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Eigentlich ist im Hebräischen immer diese Redewendung, der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen lassen. Also Zulassung. Er sagt, wenn ihr also wählt, ich will einen Götzen haben, ich will nicht Gott dienen, ich will nicht Gott nachfolgen, dann sagt Gott, dann ziehe ich mich zurück aus deinem Leben, weil du dich entschieden hast, einem anderen Gott zu dienen, ihm Ehre zu geben. Und dann lasse ich zu, dass du weggeführt wirst in das Chaos, in das dieser dein Götze dich führt. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen lassen und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen, wohin der Herr euch führen wird. Das ist ja dann tatsächlich geschehen. 70 nach Christus ist Titus in Jerusalem einmarschiert, hat die ganze Stadt platt gemacht und den Tempel. Und das Volk der Juden wurde 70 nach Christus in der ganzen Welt zerstreut. In Sklaverei verfolgt, Gefängnisse, die Frauen in Prostitution verkauft und so weiter und so weiter. Also bis nach dem Zweiten Weltkrieg, als Israel zurück in sein Land kam. Gott sagt, wenn ihr euch von mir abwendet, dann landet ihr in einer Katastrophe. Israel hat Gott nicht ernst genommen, sie haben es nicht geglaubt. Und Gott hat gesagt, dann überlasse ich euch euren Wegen, euren Entscheidungen. Und dann werden wir sehen, was aus euren Entscheidungen, aus euren Wegen, was das Resultat sein wird. Ich sage euch im Voraus, es endet im Chaos und es endet in Vernichtung und Zerstörung. Israel hat es nicht geglaubt. Aber Gott ließ es zu. Gott sagt, okay, dann lauft euren Weg. Und sie liefen ihren Weg und sie sind in der ganzen Welt zerstreut worden. Das gipfelte dann schließlich im Holocaust, im Zweiten Weltkrieg. Die Folge aber, dass sie so zerstreut waren, dass all diese Dinge geschehen, oder die Ursache war, dass sie sich von Gott abgewandt hatten. Denn Gott hatte mit ihnen geplant, dass sie eine Nation sind, die Gott in jede Nation dieser Welt hineinbringen, den Vater des Herrn Jesus Christus, den sollten sie in jede Nation hineinbringen, als den gütigen, rettenden, helfenden Vater Gott. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, ihr werdet übrig bleiben, geringes Heu. Dort werdet ihr Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden aus Holz und Stein, die nicht sehen, nicht hören, nicht essen, nicht riechen können. Dann werdet ihr von dort aus dem Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du ihn mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Wenn du in Not bist und wenn all diese Dinge dich getroffen haben am Ende der Tage, wir leben an diesem Ende der Tage, wirst du dem Herrn, deinem Gott, zu ihm umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund, den er mit deinen Vätern geschlossen hat, nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Und er sagte, frag doch mal in der ganzen Welt, sagt er im nächsten Vers, frag im ganzen Universum, gibt es noch so einen Gott, den man aus seinem Leben schmeißt, mit dem man nichts zu tun haben will, der sagt, lass mich in Ruhe. Und man kommt zurück zu ihm und er sagt, du willst zu mir zurück? Ich nehme dich. Ich nehme dich. Ich will wieder mit dir leben. Gott sagt oder bezeichnet auch sein Volk manchmal wie eine treulose Ehefrau, die von einem Bett ins andere hüpft. Und er sagt, so ist mein Volk. Und er sagt, aber wenn sie kommen und zu mir zurück wollen, dann werde ich sie wieder aufnehmen. Ich meine, du wirst jedem, der so zu dir ankommt, du wirst ihm die Arschkarte zeigen, oder? Oder nicht? Oder würdest du sagen, hey, du schmutziger, dreckiger, süßer Lieblingsschatzi, hast dich ausgetobt und bist schon ganz verbogen von deinem Ausbogen, probieren all der schlechten, bösen Dinge. Du stinkst doch wie sonst war, aber ich freue mich so, dass ich dich, Stinke-Peter, wieder haben darf. Würdest du doch im Leben nicht sagen. Ja, bist halt auch nicht Gott. Aber Gott sagt, wenn ihr zu mir rufen werdet, dann werde ich tun. Warum? Weil ich barmherzig bin und weil ich Mitleid mit euch habe. Ich will nicht, dass ihr zugrunde geht. Oder Israel, eine andere Situation, im Buch Nehemia, Nehemia Kapitel 9, könnt ihr euch mal das ganze Kapitel zu Hause los durchlesen. Ich habe euch mit gewaltiger Hand aus Ägypten geführt. Ich habe Zeichen und Wunder getan. Und ihr habt gesehen, wie machtvoll ich mich zu euch stelle, wie ich mit euch und wie ich euch liebe, ohne Verdienst. Ich habe euch 40 Jahre in der Wüste versorgt. 40 Jahre, du musst sagen, über drei Millionen Menschen werden aus Ägypten rausgeführt. Also wenn du Mose-Filme und so siehst in der Bibel, dann siehst du immer so ein paar Leutchen, die da rumhüpfen und du denkst, naja, was ist da schon groß bei, so diese Leute, dass sie versorgt werden und dergleichen. Nein, die Bibel sagt, es waren allein Männer über 18, 600.000. Dann die ganze junge Generation davor, dann die ganzen Frauen und Kinder. Also manche Schätzungen gehen aus bis zu 6 Millionen. Die meisten nehmen 4 Millionen. Ich nehme 3 Millionen, reicht immer noch. Wenn 3 Millionen Leute durch die Wüste wandern, nichts zu essen, nichts zu trinken haben und Gott gibt ihnen jeden Tag frisches Brot, frisches Fleisch, frisches Wasser. Hey, das ist ein logistischer Aufwand. Den können keine Spedition, niemand in unserer Welt könnte das zustande bringen. Aber Gott versorgt täglich auf übernatürliche Weise und kümmert sich um sie und lässt sie nicht im Stich. Und er sagt, jeden Tag gab ich euch zu essen und du musst dir schauen, 40 Jahre, nicht ein einziges Mal, 40 Jahre super Versorgung und dann haben die noch manche Tage täglich Wachteln zum Mittag gehabt, zum Essen gehabt. Überleg mal, Gott schickt den ganzen Schwärme von Wachteln in dieses Lager der 3 Millionen Menschen. Sie mussten sie nur neben Schlachten, Braten essen. Nie, nicht ein einziges Mal haben sie Danke gesagt. Nicht einmal. Nicht ein einziges Mal Danke gesagt. Sie haben Gott nie gedankt, sondern sie haben es fast nach der Metzgermanier gehalten. Konnte es nicht ein bisschen mehr sein? Konntest du nicht noch einen drauflegen? Immer undankbar, immer unzufrieden, immer motzen. Da bin ich doch so froh, dass es euch und mich gibt. Wir motzen nie, wir sind jeden Tag dankbar, wir sind immer fröhlich, wir jubeln über Gott. Und wenn die Bahn mal Verspätung hat, dann sagen wir, besser zu spät als gar nicht. Wenn die Busgesellschaften die Preise erhöhen, dann sagst du auch, die müssen ja auch leben. Also, ihr seid immer ihr seid immer dankbar. Ne? Die Benzinpreise steigen ins Unermessliche, sagen, ja, Halleluja, der Staat braucht ja auch mehr Steuern. Wir sind irgendwie, kennst du diese Dankbarkeit? Das ist jeden Morgen, allein schon, dass du morgens aufstehen darfst, der Wecker rappelt und du stehst auf und sagst, Gott, ich danke dir, dass ich einen Job habe und heute frisch zur Arbeit gehen kann. Kennst du das so jeden Morgen, dieses Gefühl? Danke, Herr. Okay, ja, siehst du kennst das. Ja, klar, ihr müsst ja auch dafür sorgen, dass wir alle gut laufen können. Ne? Ja, das ist schon wahr. So, also immer undankbar. Und Gott sagt, Ich gab ihnen, worum sie baten. Statt Danke zu sagen, motzten sie wieder. Also ich hätte sie wirklich mal ein paar Tage hungern lassen. Ehrlich, gebe ich ja zu. Ich meine, so viel Speck hat man auf der Rippen, dass man ein paar Tage aushält. Ja. Neulich sagt jemand zu mir, oh, ich habe so einen Hunger. Ja. Ich sage, wann hast du das letzte Mal gegessen? Ja, heute Morgen. Gefrühstückt. Ich sage, und was gar? Oh, ich habe richtig reingehauen. Ja, ich sage, jetzt um 1 Uhr bist du am Verhungern. Ich sage, wie willst du mal 40 Tage fasten, mein lieber Bruder? Da hat er gesagt, habe ich nie vor. Okay, also wir so. Aber wir sind nicht gewohnt, Danke zu sagen. Danke, Schatz, für das leckere Mittagessen, das du heute gemacht hast. Ist doch toll, deiner Frau zu sagen. Ich sage meiner Frau Dankeschön. Hey, du als Mann, wann hast du das letzte Mal deiner Frau einen Strauß Blumen gebracht? Ich mache das zwischendurch. Als ich jünger war, wir haben ja auch einen Garten, da habe ich auch Rosen gepflanzt. Jemand fragte mich damals, wann hast du deiner Frau das letzte Mal Rosen gebracht? Tu, sage ich. So was mache ich nicht. Ich habe ihren Rosengarten gepflanzt. Die kann jeden Tag welche haben. Ne? Aber gut, das ist ja noch was anderes, als im Garten schneiden, als mal eine Überraschung zu bringen. Habe ich gestern mal wieder einfach so gemacht. Oh, die hat einen super Strauß gebunden. Ganz exzellent. Ich bin nach Hause gekommen, habe ihn bei der Marita gegeben. Oh, der ist aber schön. Ja, das ist cool. Der ist aber schön. Ja. Was hat er? Herbert. Weißt du, Herbert? Unmöglich, unser Geld für so blöde Rosen zu verschwenden. Das hättest du dir sparen können, da hätten wir Döner für essen können. Glaubst du, sie hat das gesagt? Meine Frau? Oh, na, ihr Gäste, die ihr meine Frau nicht kennt. Nein, wird sie im Leben nicht tun. Oh, ist der schön. Meine Tochter sitzt daneben. Oh, Papa, ist der schön. Hey, du kriegst so viel Lob auf einmal, du sagst, wo ist der nächste Blumenladen? Ich kaufe noch einen Strauß. Verstehst du? Aber nein, es ist dankbar. Es ist doch gut, wenn wir mal Danke sagen. Sag doch mal dem anderen Danke. Einfach, hey, dass du meine Wäsche immer wäschst. Ja. Du sagst, ich bin allein. Ich wohne allein. Wem soll ich Danke sagen, dass ich die Wäsche mache? Ich sage, Gott. Ich sage, Herr, ich danke dir, dass ich 2 gesunde Hände habe, die meine Schmutzwäsche in die Waschmaschine kriegen. Danke für 2 gesunde Hände. Du hättest ja auch versteift sein, die Hände verlieren. Ich habe gerade die Tage von jemand gehört, Durchblutungsstörungen, beide Beine ab und alle Finger ab. Alle aboperiert. Auf einmal hast du keine. Dann merkst du auf einmal, wie wichtig Finger sind. Es ist doch gut, mal Danke zu sagen. Israel hat nie Danke gesagt und Gott versorgte sie trotzdem. Gott wurde gefragt, warum tust du so etwas? Warum bist du so? Du könntest denen doch wirklich mal zeigen, wo der Pfeffer wächst, wo es lang geht. Und Gott sagt, nein, ich bin barmherzig. Ich bin ein barmherziger, gütiger, gnädiger Vater und ich helfe ihnen. Und er lässt sich nicht davon abbringen. Und das ist es, was Gott sagt, was ich dir heute sagen soll. Egal, was in deinem Leben gewesen ist. Vielleicht ist es bisher von Undankbarkeit geprägt. Vielleicht auch von Untreue Gott gegenüber. Du weißt ja, wo du stehst. Aber Gott sagt, ich soll dir explizit heute Abend sagen, ganz klar und deutlich, Gott sagt, ich vergelte dir nicht nach dem, wie du dich benimmst. Ich vergelte dir nicht nach deinen Missetaten, nach deiner Schuld, nach deiner Sünde, sondern ich vergebe dir. Und er sagt, ich selber sorge dafür, wenn du zu mir kommst und das möchtest, dann werde ich deine Sünden von dir entfernen, so weit der Osten vom Westen ist. Ich schaffe dir das vom Hals, was dich bedrängt, was dich kaputt macht, was dich niederdrückt, was dich weghält von mir, was trennend ist zwischen dir und mir. Gott sagt, wenn du möchtest, schaffe ich das weg. Warum tust du das, Gott? Gott sagt, ich liebe dich und ich bin barmherzig. Er ist gütig und dann reinigt er uns. Jesus kommt und reinigt uns mit seinem Blut. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann kommt Jesus und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er macht uns sauber. Haben wir nicht verdient. Kriegen wir alles gratis, alles geschenkt. Warum? Weil er gütig, gnädig und barmherzig ist. Und er sagt, dann habt ihr ein goldenes Kalb gemacht und haben in der Wüste. Dann habt ihr gesagt, das ist jetzt unser Gott. Und normalerweise hätte ich euch vernichten müssen. Oder euch selbst überlassen können. Aber nein, ich habe euch vergeben und ich habe euch angenommen, wie ein Vater seine ungezogenen Kinder oder seine rebellischen Kinder annimmt. Sie weigerten sich, ihm zu folgen, dachten nicht mehr an seine Wundertaten, die du an ihn getan hattest. Sie verhärteten ihren Nacken, setzten ein Haupt über sich und so weiter. Ach, wenn du Nehemia 9 liest, ganze Nehemia 9 ist, ihr habt euch so verhalten und ich war barmherzig. Dann habt ihr wieder das gemacht, ich habe euch wieder vergeben. Dann habt ihr wieder so gelebt, ich aber habe euch trotzdem wieder vergeben. Ich weiß noch, da war ich im Theologiestudium. Und damals hatten wir einen Gastlehrer an diesem Tag bei uns. Und ich weiß, der hat damals über Nehemia 9 gesprochen. Dass egal, was im Leben geschehen ist, was geschehen sein mag, wie wir uns verhalten haben mögen, Gott wird vergeben und wiederherstellen, wenn wir zu ihm kommen. Ich habe mich was geärgert. Ich war zornig auf den Redner. Ich hätte ihm aus meiner Bank, ich hätte ihm meine Bibel an den Kopf schleudern können. Warum? Der hat mein Gottesbild zerstört. Dieser Mann zerstörte an diesem Tag mein Gottesbild. Denn ich habe gesagt, wenn du sündigst, dann wird Gott dir, ich sage dir mal so, den Arsch versohlen. Wenn du sündigst, dann wird Gott kommen und dir eine draufballern. So, das war meine Meinung über Gott. Also reiß dich zusammen, befolge seine Gebote, halte seine Gebote, sonst kriegst du Stress. Und jetzt kommt dieser, egal was du getan hast, egal was du tust, Gott wird dir vergeben. Der hat mich genervt. Der war ja Gott sei Dank nur einen Tag da. Ich bin abends nach dem, und abhauen konnte ich ja auch nicht. Ich war Student, das gehörte zu meinem Unterricht, Pflichtfach, das mir anhören zu müssen. Du kannst ja heute Abend einfach rausgehen, wenn es dir zu viel wird. Du sagst, den will ich jetzt gar nicht mehr hören, dann stehst du auf und gehst. Ich konnte das nicht. Da hätte mein Klassenlehrer gesagt und mein Schuldirektor gesagt, und nun, wo geht die Reise hin, junger Mann? Hey, ich habe mich tierisch geärgert. Und da bin ich nach Hause gegangen, habe ich auch mit Gott darüber gesprochen. Ich habe Gott gesagt, wie schlimm dieser Redner heute war und wie sehr, Herr, der hat über dich Lügen erzählt, habe ich gesagt. Wie kannst du zulassen, dass jemand die Leute mit so einer Predigt verseucht? Ich war ärgerlich. Oh, und Gott hat mich so schmoren lassen, auch die ganze Nacht. Aber am nächsten Tag, ich wachte auf, so voller Dankbarkeit, ihr kennt dieses Gefühl, ne? Und das Erste, was mir im Sinn kam, Gott sei Dank ist dieser Redner nicht da. Aber der hat was in die Köpfe gesetzt, das ist nicht gut. Und dann sagt Gott, darf ich dich mal mit, würdest du das mal für dich alleine in Ruhe lesen? Und dürfte ich jetzt mal zu dir reden und nicht dieser Redner? Dann habe ich mir Nehemia 9 genommen. Da habe ich mich hingesetzt, dann habe ich es gelesen. Dann habe ich andere Bibelstellen gelesen. Sagt Gott, was steht dort über mich geschrieben? Ich sage, Herr, dass du gütig und barmherzig und gnädig bist und dass du das Unrecht vergibst und dass du wiederherstellst. Gut, steht das da über mich geschrieben? Ich sage, ja, Herr, das steht da so. Er sagt, hat denn dieser Mann was Falsches gesagt? Ich sage, Herr, ich habe das so nicht gelernt. Er sagt, dann musst du lernen, was da steht. Da musst du eben umlernen. Da musst du schauen, denn ich bin barmherzig und gnädig und gütig. Ich bin, wie ich bin. Und ich werde mich nicht ändern, nur weil es in deine selbstgebastelte Theologie nicht reinpasst. Ich bleibe der, der ich bin. Ich bin gnädig, barmherzig. Und dann sagt er auch hier in, ich überspringe das alles. Lest mal mit Nehemia 9 heute. Ist im Alten Testament. Und sie zeigten eine störrische Schulter, verhärteten ihren Nacken und hörten nicht auf dich. Und du hattest Geduld mit ihnen viele Jahre und tratest als Zeugen gegen sie auf durch deinen Geist, durch das Wort deiner Propheten, aber sie hörten nicht. Dann gabst du sie in der Hand der Völker, dann ließt du sie einfach gehen. Doch in deinen, Vers 31, in deinen großen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen. Gott sagt, ihr lieft ohne mich. Ihr habt die Entscheidung getroffen, ich will Gott nicht. Ich drehe mein Ding, ich mache mein Ding. Und du bist heute Abend vielleicht hier und du machst dein Ding. Du drehst dein Ding und du meinst, das ist schon in Ordnung. Du sagst, ich komme ja auch ganz gut durch damit. Ja, eine gewisse Zeit ja. Aber ich soll dir trotzdem sagen, ich würde ja jetzt in eine andere Richtung gehen. Ich würde dir ja jetzt so ein bisschen so einen Schwung Druck verpassen, wenn ich wäre. Aber da habe ich ja nicht die Erlaubnis zu. Gott sagt, was ich dir sagen soll, du hast mir oft die kalte Schulter gezeigt. Du hast dich oft von mir abgewandt. Du hast einfach dein Ding gemacht, wie du wolltest. Und das hat dich in die Katastrophe geführt, in der du gerade bist. Aber Gott sagt, die ganze Zeit bin ich bei dir gewesen, in der Hoffnung, dass du dich an mich wendest, dass ich dir helfen soll. Denn ich würde sofort, wenn du mich darum bittest, ich würde sofort eingreifen, deine Situation ändern und dir helfen, wenn du mich nur lassen würdest. Wenn du mich nur lassen würdest. Und er sagt, sie zeigt ihm die kalte Schulter, sie machten ihr Ding. Doch in deinen großen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht. Du hast nicht Schluss gemacht. Menschen heute machen so schnell Schluss. Der Mann tut nicht, was die Frau tut nicht, was der Mann will. Jetzt, oh, weißt du, Schatz, dann machen wir Schluss. Ja, Schluss. Ich werde mir jemanden suchen, der so ist wie du. Ja, den wirst du aber nicht finden. Kannst du suchen, solange du willst. Ich bin seit über 40 Jahren Seelsorger. Ich weiß, wovon ich rede. Du kriegst den nicht. Du kriegst wahrscheinlich immer noch was Schlimmeres danach. Aber okay. Aber sie hörten nicht hin. Sie hörten nicht hin. Doch in deinen großen Erbarmungen hast du nicht Schluss gemacht mit ihnen. Hast sie nicht sich selbst überlassen. Vers 31. Denn ein gnädiger, barmherziger Gott bist du. Ein gnädiger, barmherziger Gott bist du. Und ich muss sagen, in den ganzen Jahren der Nachfolge, seit 1972 folge ich Jesus nach. Seit 1972, vielleicht sogar Ende 71, also in diesem Dreh habe ich Jesus in mein Leben damals aufgenommen. So, das sind schon einige Jahrzehnte. Und ich habe im Laufe meines Christenlebens so viele Fehler gemacht. So viele eigenwillige Entscheidungen auch getroffen. Eigenmächtige Entscheidungen, die nicht unbedingt immer im Einklang dann mit ihm gewesen sind. Aber ich habe etwas festgestellt. Er hat mich nie verlassen. Er hat mich nie aufgegeben. Und wenn ich zu ihm kam, hat er mich sogar gleich gereinigt, damit wir wieder ganz nah miteinander sein konnten. Er ist nämlich ein guter Vater. Sagt er, bereits hier in den Gottesdienst zu kommen, ihr wisst, mein Vater war ein schlimmer Mann, ein Tyrann. Er hat die ganze Familie tyrannisiert. Als kleine Kinder mussten wir zusehen, wenn er unsere Mutter mit der Peitsche ausgepeitscht hat. Er suchte immer einen Anlass zum Streit, immer zum Stress. Und genauso erlebten, was unsere Mutter erlebte, erlebten wir auch. Immer schräge. Als kleiner Junge hat er mich im Stall angebunden. Einfach so, weil es ihm was an mir nicht passte. Angebunden und mich einfach ausgepeitscht. So, ich hatte kein Bild von einem guten Vater. Aber dann lernte ich Gott, den Vater der Bibel, kennen, wie er ist. Und dann wusste ich, das ist echte Vaterschaft, wie ich sie in der Bibel sehe, bei Gott. Und natürlich, als ich zum Glauben kam, bei all der Gewalttat, die wir erlebt haben, war an dem Tag damals, als ich Jesus in mein Leben aufnahm, da kam Friede in mein Leben. Ich war bis dahin ein Mensch ohne Frieden, immer auf der Flucht. Immer im Konflikt mit dem Gesetz, immer in Schwierigkeiten, immer wieder vor Gericht, zweimal im Gefängnis, immer wieder. Hoffnungsloser Fall nach Meinung der Gesellschaft. Aber beim letzten Mal im Gefängnis, da kam Jesus. Und er sagte, ich würde gerne in dein Leben kommen. Und dann kam er in mein Leben. Ich sagte, gerne, ich will dich haben. Ich hatte die ganzen Wochen, Monate jetzt schon Bibel gelesen und Bücher gelesen, auch von anderen Leuten, wie Jesus in ihr Leben kam. Und ich habe damals gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Und auf einmal war Frieden. Ich saß dort in meiner Zelle und Frieden war da. Einfach nur Frieden. Und ich merkte, Gott ist da. Das war so stark, dass ich im Hof den anderen, meinen Freunden beim Gefangenenspaziergang am Hof, dass ich ihnen davon erzählte, von diesem Frieden, den ich jetzt gefunden habe, den ich erfahren habe. Und weißt du, das hat mein ganzes Leben verändert. Und dieser Jesus ist in der Lage, auch in deinem Leben alles zu verändern. Egal, wie schlimm, wie schwierig, wie die Dinge gewesen sind oder was du auch getan hast. Der Herr ist ein vergebender Gott. Und so habe ich ihn über die ganzen Jahrzehnte jetzt kennengelernt, als den, der vergibt, der voller Güte ist, der voller Barmherzigkeit, voller Gnade ist. Und das ist er heute Abend hier. Und er sagt, ich soll dir sagen, das war gestern, als ich darüber nachdachte, was möchtest du denn heute, dass ich hier mitteile, was ich von dir ausrichten soll heute Abend? Da hat der Herr gesagt, sage ihnen das, was ich euch also heute Abend gesagt habe. Israel hatte sich einmal wieder in eine große wieder in eine große missliche Lage gebracht, sodass sie in Gefangenschaft geraten waren. Vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, ich bin gefangen in Dingen, die ich hasse, die ich nicht möchte. Du tust Dinge, die du verabscheust und doch kommst du da nicht raus. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn du heute Abend den Herrn bittest, sagst, Herr, ich möchte aus meiner Situation raus, ich möchte aus meiner Gefangenschaft, aus dem, was mich versklavt, was mich zwingt, was mich einsam macht, was mich zurückhält, wie auch immer, was auch immer deine Situation ist. Der Herr sagt, wenn du zu mir kommst, ich hole dich heute Abend da raus und ich werde dir begegnen. Israel war in Gefangenschaft, aber dann haben sie etwas erlebt in der Gefangenschaft. Klagelieder 3, 22, klingt schon so gut. Ne? In der Bibel gibt es ein Buch, das heißt Klagelieder, Klagelieder Jeremias. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Etwas, was Gott nicht kann, aufhören, gnädig zu sein. Er kann nicht aufhören, Erbarmen mit uns zu haben. Das ist seine Natur. Das ist sein Charakter. Das ist sein Wesen. Sein Wesen ist, gnädig zu sein, barmherzig zu sein. Schaut, da kommt zu Jesus dieser ganz super reiche junge Mann. Und er sagt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und dann hat er mit Jesus ein Gespräch und das schlussendlich in diesem Gespräch, zum Schluss sagt Jesus, weißt du was? Dein Reichtum, der hat dir bisher nicht geholfen. Er hat dich nicht glücklich gemacht, er hat dir keinen gesunden Schlaf gegeben, gar nichts. Jesus sagt, verkauf doch deinen ganzen Krempel, den du hast, und dann folg mir einfach nach. Dann sagt der Junge, das kann ich nicht. Ich habe zu viel, das kann ich nicht aufgeben. Also das verkaufen und alles mal los sein und dir nachfolgen, das will ich nicht. Will ich? Er sagt, mache ich nicht. Und was würdest du denken, was Jesus tat? Lies mal in deiner Bibel nach. Da heißt es, dann drehte dieser junge Mann sich weg und sagte, nö. Ich habe gedacht, es gibt eine einfache Lösung für mich. Und er sagt ihm auch, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen. Das ist das größte, wichtigste Gebot. Dieser junge Mann sagt, meine Kohle liebe ich aber mehr. Ich liebe mein Vermögen mehr als Gott. Und die Liebe zu meinem Vermögen werde ich nicht eintauschen gegen die Liebe zu Gott. Und dann ging er fort. Und dann, ich weiß nicht, wie du so jemanden hinterher geguckt hättest. Aber in meiner Bibel steht geschrieben, Jesus schaute ihm hinterher und er liebte ihn. Er hat ihn total lieb. Jesus schaut und er sagt, wie schade, ich würde gern mit dir gehen. Ich würde gern in deinem Leben sein. Er sah hinter mir sein an und liebte ihn. Und so ist Jesus heute Abend zu dir, egal was gewesen ist. Und du denkst vielleicht, und vielleicht hast du wie ich früher dieses falsche Gottesbild, dass du denkst, da ist dieser Gott mit strenger Miene, der mich jetzt anblickt und mich gleich vom Hocker holen will. Nein, wenn du ihn sehen würdest, dann würdest du sehen, dass er dich voller Güte, voller Liebe, voller Freundlichkeit anschaut. Das ist nämlich sein Wesen, sein Charakter, seine Art. So, er ist gnädig und barmherzig. David, habt ihr schon mal über David gelesen, wie viel dieser Mann auch verkehrt gemacht hat in seinem Leben, bis er dann endlich die Kurve gekriegt hat und sich ganz auf Gott verließ? Der hat ordentlich Mist gebaut. Und das sogar noch als König. Aber dann sagt er im Psalm 86, Vers 15, er hat erlebt, wie Gott alle Schuld ihm vergibt und alles in seinem Leben wiederherstellt, was er selber kaputt gemacht hat. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Das Wort für Wahrheit im Hebräischen ist beides auch Treue. Du bist groß an Gnade und Treue. David bekundigt in seinen Psalmen immer wieder, ich bin so oft untreu gewesen, ich habe dir so oft die kalte Schulter gezeigt und trotzdem hast du immer treu zu mir gestanden. Gott steht heute Abend treu zu dir und er will dich. Und wenn du heute Abend hier bist und du sagst, keiner will mich mehr, es gibt einen, der will dich immer. Gott will dich immer, der Vater, Gott will dich immer. Du aber bist ein barmherziger, gnädiger Gott. Jemand sagte mir mal, warum ist Gott denn gütig mit uns? Wäre es nicht besser, er würde mal so die Peitsche auspacken und sagen so, entweder du folgst mir nach, sonst gibt es Prügel. Wäre doch immer so eine Variante, oder? Aber jemand, der dich verhaut, folgst du dem gerne nach? Ehrlich, oder wer von euch, du wünschst das? Ja, auch nicht, okay. Also jemand, den du verhaust, der dich verhaut, den wirst du eher meiden. Und schau doch mal, wie oft haben Menschen Prügel gekriegt in ihrem Leben für Dinge, die verkehrt gelaufen sind. Haben diese Prügel ihr Leben verändert? Nein, es hat sie noch eher härter gemacht. Ich weiß noch, meine Schwester, also meine Schwester und ich, wir waren 5 Kinder zu Hause, eigentlich 6, also der Erstgeborene, das wäre dann mein älterer Bruder heute, der ist also etwas über 2 Jahre ist spurlos verschwunden und wir haben ihn nie wieder gesehen. Und dann kam ich, dann noch mein Bruder und dann meine Schwester. Aber meine Schwester und ich, wir waren so die, wo mein Vater besonders Vergnügen hatte, immer drauf zu knallen. Bei meiner Schwester hatte das schließlich zur Folge, dass sie total abgehärtet wurde. Ich sehe sie noch heute stehen als junges Mädchen. Da kam er wieder und er schlug ihr grundlos ins Gesicht. Und sie weinte nicht. Er wollte aber, dass sie jetzt weinte und wimmerte. Dann hat er noch eine geknallt. Sie stand, sie weinte nicht. Sie stand und guckte ihm ins Gesicht. Dann hat er ihr wieder eine geknallt. Dann hat sie ihm ins Gesicht gespuckt. Dann hat er ihr richtig gegeben. Das ist, verstehe, es hat nicht geholfen, es hat nicht geändert, sondern es war dazu, mit diesem Vater willst du nichts zu tun haben. Mit dem, mein Vater ist inzwischen im Himmel, nicht weil ich ihn abgeschossen habe. Nein, nein, er hat dann später mal Jesus in sein Leben aufgenommen, hat um Vergebung seiner Schuld gebeten. Heute ist er bei Jesus. Und Gott sei Dank werden wir ihn wiedersehen. Aber an dem Tag, als ich mich bekehrte damals, eines der ersten Dinge, die mitgeschahen war, ich habe sofort ein tiefes Mitleid mit meinem Vater gehabt. Ich wusste, an dem Tag, als ich mich bekehrte und Frieden in mein Herz kam, ich wusste, dieser Mann ist ein Gefangener. Dieser Mann braucht Jesus. Fing ich an, für ihn zu beten. Ich habe ihm gleich einen Brief geschrieben und habe ihn um Vergebung gebeten für all die Situationen im Leben, wo ich kein guter Sohn gewesen bin. Ich habe ihm kein Wort der Anklage, nichts, gar nichts. Ich habe ihm nicht vorgeworfen, was er für ein Vater war. Ich habe nur meine Fehler aufgezeigt. Tut mir leid, dass ich so ein Sohn war. Er hat darauf natürlich nicht geantwortet. Aber als ich aus dem Gefängnis kam, das Erste, was ich tat, ihn anrufen und habe ihm das nochmal mündlich gesagt. Tut mir so leid, dass ich dir kein guter Sohn war. Und er, war ja auch kein guter Vater. Also, ja, natürlich war kein guter Vater. Ich sage, das ist alles vergeben, ich rechne dir gar nichts mehr zu. Es hat zwar noch ein paar Jahrzehnte gedauert, aber dann kam Jesus in sein Leben. Zum Schluss Lukas 6, 36. Für alle unter uns, die wir vielleicht gerne richten wollen, die wir gerne mit dem Finger zeigen wollen, der ist schlimm und guck mal der, und der müsste mal eine Abreibung kriegen, der müsste mal echt die Hammelbeine langziehen, wie immer du es sagen willst. Aber weißt du, was Jesus sagt? Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir haben es nicht verdient. Wir haben nicht verdient, dass er mit uns gütig ist. Wir haben nicht verdient, dass er mit uns barmherzig ist. Haben wir nicht verdient. Und trotzdem ist er es. Gott sagt, der andere, den du sagst, den müsste ich eigentlich mit Unbarmherzigkeit strafen. Gott sagt, tu es nicht. Fang an, die Eigenschaften deines Vaters, den Charakter deines Vaters zu leben, deines himmlischen Vaters. Vergib dem, der dir Unrecht getan hat. Und ich weiß, manches Mal ist Prozess. Menschen können einem viel Übles im Leben zugespielt haben. Und manche unter uns, die hier sind oder die auch im Internet zuhören, du hast manches Schlimme gehört, du hast manches Schlimme erlebt. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Da ist einer, der ist barmherzig und gnädig und gütig und er will, dass dein Leben wiederhergestellt ist. Aber übe auch Barmherzigkeit mit denen, die sie nicht verdient haben. Warum kommt Gott nicht mit Prügel und dergleichen? Paulus sagt, ich habe Theologie studiert, ich kenne die ganzen Gesetze und ich habe festgestellt, die ganzen Gesetze und all das hat uns nicht zu Gott gebracht. Und dann sagt Paulus, ich habe etwas festgestellt. Das Einzige, was Menschen zur Umkehr führt, ist Güte. Und Gott entschied sich, mit uns gütig umzugehen, obwohl wir es nicht verdient haben. Deshalb sagt Paulus, du musst wissen, Güte Gottes, Gott ist gütig, weil er weiß, das wird dich zur Umkehr bringen. Und Gott sagt an anderer Stelle, weil ich dich einfach laufen lasse und weil ich dir einfach zulasse, dass du so viel Müll baust, weil ich zulasse, dass du einfach diese verkehrten Wege gehst, du denkst, ich bin damit einverstanden, das ist schon alles in Ordnung. Gott sagt, ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden. Aber wenn ich dir jetzt mit dem Brecheisen hinterherlaufe und dir sagen, hey, hör auf damit, Gott sagt, dann läufst du noch weiter weg. Ich will dich aber bei mir haben. Also werde ich statt mit Strafe, werde ich dir mit Güte begegnen. Und Gott sagt, ich bin gütig, weil ich glaube, dass das der Weg ist, zu mir zu kommen. Das zeigt wieder auch seine Barmherzigkeit. Er ist barmherzig, er ist gnädig. Und das ist er jeden Tag, 24 Stunden. Ist das nicht herrlich? Und Jesus sagt, wenn ihr mich anschaut, also ihn anschaut, Jesus, so ist der Vater. Wie ging Jesus mit den Menschen um? Voller Güte, voller Barmherzigkeit. Er heilte selbst solche Leute, die schon vornherein entschieden haben, ich will aber eine Heilung, aber mit diesem Jesus werde ich nicht nachfolgen. Die folgten ihm nicht nach. Trotzdem, er heilte sie und tat ihnen Gutes. Das ist unser Gott. Der Herr, dein Gott, ist ein gnädiger, barmherziger Gott. Und er ist voller Güte. Und er wartet, dass wir zu ihm kommen. Und heute Abend bist du hier und du hast in deinem Leben Dinge, die dich aus der Gemeinschaft mit Gott rauskatapultiert haben. Gott sagt, ich bin hier und wenn du möchtest, wenn du mich darum bittest, werde ich kommen und ich werde dich neu berühren. Ich werde neu in dein Leben kommen. Da gibt es solche, die bisher noch keine Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Keine Entscheidung getroffen haben. Dann kannst du diese Güte Gottes und den Frieden Gottes nicht erleben, den ich auch zwischendurch erwähnte. Weil dieser Friede Gottes ist anders als der Friede, der in dieser Welt ist. Diesen Frieden erleben nur die, die in eine persönliche Beziehung mit Jesus kommen. Religion bringt dich nicht in eine Beziehung mit Gott. Als Jesus in diese Welt kam, schaffte er Religion ab. Es war das Ende von Religion. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Gott mag Religion nicht. Er mag Menschen. Religion bringt Menschen in ein Korsett. Es bringt sie dazu, Dinge zu tun, die nicht in der Bibel stehen. Es bringt sie dazu, Kerzen kaufen zu müssen, um sie für die Verstorbenen anzünden zu müssen. Steht nirgends in der Bibel. Menschen haben Gesetze, Gebote, Paragraphen aufgehört. Das ist nicht Gott. Gott, wenn Jesus heute kommen würde, er würde durch unsere Kirchen und Gemeinden, er würde das, was wir so schön anbieten und verkaufen, was wir meinen, dass das mit notwendig wäre für einen Gottesdienst, der würde das alles umschmeißen. Der größte Teil der Christen würden heute Jesus gar nicht in ihre Gemeinde lassen. So einen Jesus wollen wir gar nicht. So einen wollen wir gar nicht. Weil er weiß, Religion versklavt Menschen, bringt Menschen in Zwangssysteme. Und er ist gekommen, dass wir ein Leben haben, frei von Religion. Keine Freikirche, keine Kirche rettet dich. Nie, keine, kein Pastor. Es gibt nur einer und keiner kann dir Leben geben. Der Einzige, der dir Leben gibt, ist Jesus. Weil er ist das Leben und er sagt, ich gebe dir Leben. So, ist der Einzige. Und das ist das soll. Und diesen Jesus habe ich kennengelernt. Und ich bin ja aufgewachsen in Südamerika, in Paraguay, in einer Kolonie. Das waren Mennoniten, das waren aber nicht die Strengen bei uns. Bei uns, das waren so, man nennt die so die Weltlicheren. Die haben auch schon Auto gefahren und auch Kameras gehabt und auch Telefon. Also das ist ja bei manchen Gruppen, ist das ja, da kommst du nicht in den Himmel, wenn du sowas hast. Aber das war bei uns so. Und trotzdem, Leute haben gesagt, so hast du zu leben, das hast du zu machen. Wenn du als Kind was falsch machst, Gott sieht das. Der wird dich zur Rechenschaft ziehen. Also Gott war immer so die Bedrohung. Auch wenn Oma und Opa oder Eltern nicht weiter wussten, dann ging der Zeigefinger hoch. So haben sie selber gelernt. Ja. Aber weißt du, Gott ist nicht so. Er ist ganz, ganz anders. Er ist ganz, ganz anders. Hat mich auch nicht zu Gott gebracht. Aber als ich Jesus kennenlernte, dann lernte ich den Vater kennen. Friede kam in mein Leben. Und das ist das, was heute Abend für dich da ist. Frieden, Vergebung, Reinigung, aller Dreck mal aus dem Leben raus. Gott hat dir eine Berufung gegeben für dein Leben. Gott hat auch einen Dienst für dich geplant, damit du anderen Menschen Gutes tun kannst und ihnen helfen kannst. Vielleicht hast du dieses, wozu Gott dich gerufen hat und einsetzen wollte, vielleicht hast du das bisher weggeschoben oder bist darauf nicht eingegangen. Gott sagt, ich soll dir sagen, ich habe das, wozu ich dich berufen habe, nie zurückgenommen. Ich stehe immer noch zu dem, wozu ich dich berufen habe. Wenn du erlaubst, werden wir zusammen als Team gehen und das umsetzen. Weil Gott möchte nicht, dass wir Dinge einfach allein tun. Er tut es mit uns zusammen. Er ist in unserem Leben, er macht es mit uns gemeinsam. So, Gottes Güte leitet dich und mich und Menschen zur Umkehr. Deshalb auch mit deinem Umfeld, Menschen, die es nicht verdient haben. Du bist in deinem Haus, du hast Putzteam, Dienstwoche im Treppenhaus und du machst treu deinen Job. Und die anderen drei Parteien, die machen die ganzen drei Wochen nichts und in der vierten Woche hast du dann wieder das für alle wegzumachen. Ja, da könnte einem der Kragen manchmal platzen, nicht? Und sei einfach gütig, sei einfach gnädig und richte nicht. Sprich lieber mit Menschen, setzt euch zusammen, redet miteinander, aber nicht immer das Kriegsbeil ausgraben. Wir sind ja nicht bei den Indianern, nicht wahr, wo wir jetzt das Kriegsbeil ausgraben. Nein, aber wir haben ja andere Methoden, andere Waffen, mit denen wir oft verletzen. Sei barmherzig, wie dein Vater im Himmel barmherzig ist. Sei barmherzig, sei gütig. Gott ist gütig mit dir. Okay, ich lade dich ein. Die Musikleute, sie können gerne jetzt schon mal nach vorne kommen. Spielt einfach ein bisschen instrumental. Ihr braucht gar nicht singen. Einfach nur, vielleicht nur ein Piano oder Synthesizer. Einfach nur, dass wir ein bisschen Musik haben, dass wir auch ein bisschen noch nachdenken können. Auch du im Internet, dass du einfach jetzt nachdenkst. Und ich kann dir sagen, heute Abend, wir haben das letzten Sonntag erlebt, für solche, die auch hier nach vorne kamen, sie haben eine ganz starke Berührung mit Gott erlebt. Gott hat dich einfach berührt. Ich habe am letzten Sonntagvormittag in Michelstadt gesprochen. Und in diesem Gottesdienst, ich hatte, wer möchte eine Berührung mit Gott? Ungefähr 50 Leute kamen nach vorne, wollten eine Begegnung mit Gott. Und Gott war so stark. Er berührte sie, ohne dass ein Mensch sie berührte. Ja? Du kamst mit Sturm, deine Hüfte war kaputt. Ja. Und Gott zeigte mir, im Raum ist jemand, der hat eine kaputte Hüfte, der muss eigentlich operiert werden. Ja, und in diesem Gottesdienst, das ist total geheilt. Ja? Wunderbar, Gott hat dich angerührt, deine Hüfte ist in Ordnung und du brauchst keine Krücke, keinen Stock mehr, du läufst jetzt da rum. Ist doch gut, du wohnst ja auch da hinten im Odenwald, da brauche ich gute Missionare, die müssen nämlich laufen können. Okay, nein, ich habe es ja nicht gemacht. Egal, was ich tun würde, deine Hüfte würde nicht in Ordnung kommen. Das macht er. Das ist Gott. Das ist einfach Gott. Und da sind manche. Jemand schickte mir eine WhatsApp, sagt, Herbert, eine Woche, mein ganzer Mund kaputt, alles auf, voller Blasen, die Zunge geschwollen. Ich bekam es nicht los. Ich war am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Und während wir da vorne standen, hat Gott mich einfach berührt. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Mein ganzer Mund war gesund. Und ich sagte, ich habe kein Problem mehr. Und sind andere, die mich ansprachen nach dem Gottesdienst. Gott hat mich berührt. Es kommt doch nicht darauf an, dass ich dich berühre. Manche sagen, wenn dir Herbert berührt, dann, ne, ja, wenn Gott sagt schon, ich berühre ich dich, dann bete ich mit dir. Aber Gott ist hier anwesend. Ich meine, wenn auf meinem Auto steht, Gott ist da, dann ist das kein, nur nicht nur ein Slogan. Unsere Homepage heißt gottistda.de. Warum? Weil er nämlich da ist. Weil wenn er nicht da wäre, wäre es Unsinn, was ich da schreibe. Aber er ist da. Er ist jeden Tag 24 Stunden da mit mir, mit dir. Wenn du, und heute Abend, ich lade dich einfach ein, während die Musik jetzt so spielt, einfach, wenn du eine Begegnung mit Gott möchtest, dass du kommst, wie jemand, wie sagte ich letzte Woche, es klingelt an der Tür, du erwartest dein Amazon-Paket. Und dann, oh, da habe ich schon drauf gewartet. Und schnapp, da hast du das Päckchen, richtig? Hey, Gott sagt, ich habe ein Geschenk für dich. Ich möchte dich berühren, Geschenk meiner Gegenwart. Oh, aber weißt du, was die meisten sagen? Was willst du mir geben, Gott? Naja, Gott sagt, komm doch mal heute so. Nimm ein Geschenk von mir. Ich schenke dir Gesundheit. Ich schenke dir Wiederherstellung. Ich schenke dir Frieden endlich in dein Leben. Gott sagt, vor allem, ich möchte dich berühren, ich möchte dir das Wertvollste, was es überhaupt gibt, geben, das Geschenk meiner Gegenwart, dass du merkst, ich bin in deinem Leben. Und wenn du jetzt magst, und vielleicht bist du hier, du hast noch niemals bisher gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Vielleicht ist das noch nie passiert. Dann kannst du auch mit nach vorne kommen. Wir werden zusammen beten. Dann kannst du mich gerne ansprechen. Sag, Herr, das habe ich noch nie gemacht. Würdest du bitte mit mir beten? Ich will diesen Jesus haben. Oder vielleicht beten wir auch zusammen. Aber ich lade dich ein. Komm mal hier nach vorne. Und sag, Gott, ich will eine Begegnung mit dir. Und dann machst du deine Hände auf. Dann schließt du deine Augen. Und du kannst deinem Nachbarn schon sagen, bevor du nach vorne gehst, stupst ihn an und sag, du, ob ich jetzt sitze oder gleich nach vorne gehe, störe mich nicht. Ich will mit Gott zusammen sein. Okay? Manchmal ist das ja so, ne? Da ist jemand da so, warum machst du jetzt so? Ja. Der hat gesagt, ich soll so machen. Dann wird man abgelenkt. Dann kannst du einfach sagen, ich will jetzt Gott. Sag mal, nee, ich will jetzt Gott. Ich will jetzt Gott. Er macht das nicht. Hab dir, du sitzt da, die in der ersten Reihe sind immer die Beispiele, die Versuchsbeispiele. Okay. Also, ich danke dir, Vater, für deine Gegenwart, dass du hier bist heute Abend. Und wenn jemand so eine Begegnung mit Gott möchte, vielleicht brauchst du Heilung, vielleicht was auch immer, dann komm einfach jetzt nach vorne und stell dich einfach hier vorne hin, schau dich um die Bühne und stell dich einfach hin und sag, ich empfange Gott, ich möchte, dass du mich berührst. Dann kommst du hier nach vorne und sagst, Herr, würdest du mich bitte berühren? Ich möchte eine Begegnung mit dir. Komm einfach. Komm. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Oh, ich will eine Begegnung mit Gott. Kommt ruhig weiter vor, dann können andere nachrücken. Ruhig ziemlich weiter nach vorne. Ich will eine Begegnung mit dir. Ruhig weiter nach vorne. Kommt davon, haben andere auch Raum. Und du kannst jetzt, es hat nichts mit mir zu tun, der Heilige Geist ist hier und er will dich einfach berühren. Wenn du Schuld hast, dann sag ihm doch einfach, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich bekenne es ihm, damit du das nicht dauernd in deinen Gedanken hast. Er hat das sowieso schon für dich bezahlt. Aber, ja, hey Schatz, du machst das richtig super. So wie, genau, wir empfangen von Gott Geschenke. Du machst das super. Halleluja. Und dann wird er, wenn du ihn bittest um Vergebung, wird er dich reinigen. Er vergibt dir sofort. Er reinigt dich. Und dann sagt, Herr, würdest du mir bitte begegnen? Würdest du mir bitte begegnen? Und wir schauen mal, wenn der Herr sagt, ich soll zu dir gehen, mit dir beten, dann tue ich das. Aber er ist jetzt hier. 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 Danke. Nee, macht's ruhig aus, das Licht. Wir brauchen, also nicht so doll. Oh my Jesus. Ich brauche eine Begegnung mit dir. Sag dem Herrn Jesus, ich brauche eine Berührung mit dir. Hier ist gerade noch ein Wort gewesen, noch ein Eindruck. Hört man mich noch? Ja, ne? Gott sagt zu jemand, bisher hast du nur oder meistens nur in irdische Dinge investiert. Aber ich habe dich geschaffen und gerufen, dass du investierst in mein Reich. In die Dinge des Himmels. Und sagt, bisher ist das nicht so gewesen. Bisher hast du deine ganze Energie, deine Zeit geht darauf, auf Dinge, die vergänglich sind, die nicht relevant sind für den Himmel. Gott sagt, Ich würde gerne dir neu begegnen. Und ich würde gerne mit dir zusammen dir helfen und mit dir gehen, die himmlischen Dinge zu tun. Denn ich habe dich berufen für himmlische Dinge. Das ist, wenn ich das sage, meint das nicht, dass hören wir auf zu arbeiten und morgens liegt ein Briefumschlag unter dem Kopfkissen mit Geld. Nee. Es geht darum, meine Zeit, meine Energie, meine Gesundheit bisher investiert in Dinge, die nicht wirklich relevant sind für das Reich Gottes. Und hier ist jemand, wo Gott sagt, ich würde gerne in dein Leben kommen. Und ich würde dir gerne neu begegnen. Und ich würde dir gerne helfen, dass deine Zeit und Energie wieder himmlisch, Ewigkeit ausgerichtet ist. Und Gott sagt, ich sehne mich danach, dass du mir antwortest mit einem Ja, dass du zu mir kommst, sagst, ja, ich will das. Ich will, dass du mich ausrichtest, Herr. Ich will die himmlischen Dinge tun. Die für dein Reich relevant sind, die will ich tun. Dann bitte ich dich, komm einfach mit nach vorne. Komm einfach hier und empfange. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Oh, Jesus ist hier. Oh, Jesus ist hier. Ewigkeitswerte. Ewigkeitswerte. Jubagarab. So, ich habe es hier ohne Mikrofon gesagt. Das ist jemand mit einem Problem in seinem Knie. Der Herr möchte diese Person anrühren. Gerade jetzt. Und der Herr sagt, willst du gesund werden? Willst du, dass ich dein Knie wiederherstelle? Dann sag ihm, ja, Herr, ich wünsche, dass du mein Knie wieder gesund machst. Dann wird er dich anrühren und dein Knie wird wiederhergestellt. Genau wie die Hüfte letzten Sonntagmorgen. Du siehst, die Lady hüpft immer noch hier rum. Halleluja. Oh mein Jesus, du bist hier. Du bist hier. Da ist jemand, der hat in seiner Seele Schmerz. In deinen Gefühlen. In deinen Gefühlen ist manches durcheinander. Und jemand hat dir wehgetan. Jemand hat dir Schmerz zugefügt. Aber der Herr sagt, ein Teil des Schmerzes, den du da erlebst und du weißt es, hast du durch Dinge, die geschehen sind, die auch selber zugefügt. Der Herr sagt, ich sage dir das nicht, weil ich dich verurteile, sondern damit du weißt, dass ich dich meine. Den Schmerz, den du in deiner Seele hast, in deinen Gefühlen merkst du es, in deinem Herzen, du merkst es, du weißt es, mir ist Schmerz zugefügt worden, aber ich habe mir auch selber Schmerz zugefügt. Der Herr sagt, ich heile deine Seele, wenn du es möchtest. Dann sag ihm, Herr, ich möchte Heilung für meine Seele haben. Ich möchte Heilung für meine Seele. Ich empfange jetzt Heilung. Sag ihm, dass du jetzt von ihm Heilung wünschst. Und er wird den Schmerz jetzt von dir nehmen. Er wird den Schmerz von dir nehmen. Und ich spreche aus über Heilung aus, über jede Seele heute Abend, die Schmerz hat. Ich spreche Heilung aus über jede Seele, die Schmerz hat. Empfange Heilung. Empfange Heilung. Verletzungen, die da geschehen sind. Und da ist jemand, der ist verletzt worden und das hat sich in dir jetzt in Bitterkeit umgeschlagen. Aber diese Bitterkeit macht deine Verletzung noch größer. Und der Herr sagt, vergib der Person, die dich verletzt hat. Damit dieser Stachel der Bitterkeit entfernt wird und deine Seele gesund wird. Du kannst diesen Stachel entfernen oder Gott zulassen, dass er diesen Stachel entfernt, indem du sagst, Herr, ich vergebe der Person, die mich verletzt hat. Ich vergebe ihr. Und wenn du das sprichst, hat dieser Stachel keine Berechtigung mehr, der Bitterkeit, der dich weiter verletzt, mehr zu bleiben. Ich vergebe der Person, kannst ruhig den Namen für dich nennen, die mich verletzt hat. Der Herr wird dich anrühren, deine Seele wird gesund werden. Deine Seele wird gesund.
Jesus, mein Erlöser. Danke, mein Vater. Danke, mein Vater. Hier ist deine Tochter, Herr. Hier ist deine Tochter.